Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.
Ja, herzlich willkommen bei Literradio hier am Stand der IG Autorinnen und Autoren auf der Frankfurter Buchmesse 2024. Der Reigen der Grazer Delegationsgäste setzt sich jetzt fort und ich darf jetzt ganz herzlich bei mir auf der Bühne begrüßen Cordula Simon. Hallo.
Hallo.
Mondkälber, so lautet der Titel deines aktuellen Romans, der im Septimer Verlag erschienen ist. Und lustigerweise war die erste Erinnerung, die ich an Mondkälber hatte, die, dass das tatsächlich ein ganz schlimmes Schimpfwort war in meiner Kindheit, weil wir uns gegenseitig dann Mondkalb geschimpft haben sozusagen. Und ich habe dann auch nachrecherchiert, nebst der Bezeichnung für dumme Menschen hat es ja auch einen tatsächlichen Ursprung, nämlich im 16. Jahrhundert wurde dieser Begriff für missgebildete Kälber bei Hausrindern benutzt, weil man diese Missbildung auf den Einfluss des Mondes zurückgeführt hat. Aber was hat es jetzt mit den Mondkälbern in deinem Roman auf sich?
Zum einen ist es so, dass Dummheit ja oft im Auge des Betrachters liegt. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Menschen mit uns nicht übereinstimmen, dann kanzeln wir die gerne ab als, die sind dumm und oder boshaft. Mhm. Und deswegen sind die so schlecht und unmoralisch. Und das, was im Buch natürlich schon ein Thema ist, ist, da taucht ein zweiter Mond auf und dann hat nicht nur ein Mond Einfluss auf das Leben von Menschen und die Gesellschaft oder vermeintlich, sondern gleich zwei. Und dann ist es aber keine Frage, ob dieser Einfluss tatsächlich gegeben ist, sondern ist es einfach nur eine Frage von, glaubt man, dass das diesen Einfluss hat? Und ist man, wenn man das glaubt, nicht eigentlich irgendwie ein Mondkalb?
Die Mondkälber, von denen wir reden, bezieht sich jetzt wahrscheinlich weniger, obwohl auch das ist Interpretationssache, auf die Protagonisten innen im Buch. Und hier sind wir zum einen beim Ich-Erzähler, das ist eine namenlose Figur, mehr oder weniger, wo auch das Geschlecht nicht ganz klar ist. Und der oder diejenige lebt zusammen, über die meiste Zeit zusammen in einem Haus mit zwei Freunden, Freundinnen, nämlich Irina und Jewgeni. Erzähl uns von denen, die sind ja ganz speziell.
Ja, also die Hauptfigur, die habe ich auch irgendwie, ich habe mir da nicht die Mühe gemacht, mich da auf ein Geschlecht festzulegen, weil ich mir gedacht habe, na, ich sehe ja primär mich beim Schreiben, aber auch andere, die ich, in denen ich mich sehe. Und das ist dann ja nicht geschlechtlich festgelegt. Und ich denke mir, es ist für jeden voll okay zu sagen, okay, sie sehen da jetzt irgendwie eine Art alter Ego von der Autorin oder sich selbst oder andere Leute, die sie eben kennen. Und diese Figur lernt eben in der Studentenzeit quasi zwei Leute kennen und ist von denen sehr fasziniert, weil die so eine dubiose Herkunftsgeschichte haben und in den Augen der Hauptfigur ein bisschen dubios sind. Und da passieren immer wieder so Sachen, die das ich am Anfang noch einigermaßen gut wegerklären kann, aber das wird dann halt immer schwieriger. Und dann ist halt auch schwer zu sagen, ist das wirklich passiert oder ist das einfach nur etwas, woran diese Figur eben glaubt. Mhm. Denn wir sind ja ganz, ganz schrecklich sture Menschen, wenn es um das geht, dass wir glauben, dass wir Recht haben. Ich habe in meinem Leben einmal die Erfahrung gemacht, also vor nicht allzu langer Zeit tauchte unter dem Mond nicht nur die Venus auf, die kennen wir ja, sondern noch ein leuchtender Himmelskörper. Ich habe da jemanden in meinem Leben, der war gerade krank und um denen ein bisschen eine Freude zu machen, bei Sterngucken so ein bisschen seine Sache, habe ich ihn halt gefragt, hey, was könnte das sein? Und der sagt, das ist der Saturn. Und ich lese dann halt nach und merke, naja, okay, gut, das war der Jupiter, was auch immer, fast. Und eine Woche später schickt er mir einen Zeitungsartikel, wo drinnen steht, dass es der Jupiter war. Mhm. Und schreibt dazu, siehst, ich habe dir doch gesagt, das war der Saturn. Und das ist aber so, dass wir einfach sehen, was wir sehen wollen. Wir glauben nicht, was wir sehen, sondern wir sehen, was wir glauben wollen. Und das ist total spannend und da kann man auch richtige Inhalte überlesen bei irgendwas. Und natürlich habe ich jetzt wegen dem Jupiter und dem Saturn kein Fass aufgemacht, weil, naja, das ist Lichtstunden entfernt, das tangiert jetzt meine Lebenswelt nicht und wenn ihm so dran liegt, Recht zu haben, dann soll er. Aber das können wir bei Dingen, die uns tangieren, dann halt nicht so einfach tun. Aber in Wahrheit ist das, was wir da sehen, nicht die echte Welt, sondern nur etwas, was wir mit der Brille unserer eigenen Voreingenommenheiten und vor allem mit der Brille unserer Wünsche und unserem entsetzlichen Wunsch, Recht zu haben.
Man könnte es vielleicht auch mit den ganz kurzen, knappen und schnörkellosen Worten des Dr. Weintraub sagen, der ja auch im Buch vorkommt, auf den kommen wir dann später noch ein wenig zu sprechen, der da sagt, der Mensch sieht nur, was er glaubt. Und zugleich wollen wir ja nur oder glauben wir ja nur, was wir auch glauben wollen sozusagen. Und das ist ja aktuell im Zeitalter, oder sagen wir so, in der Pandemie hat sich das irgendwie extrem überzeichnet mit dieser ganzen Schwurblerei, mit Wissenschaftsungläubigen, mit, keine Ahnung, diversen Verschwörungstheorien und Ähnlichem. Und das setzt sich jetzt fort. Es gibt ja auch das neue Wort Fake News etc. etc. Eigentlich eine ganz aktuelle Zeiterscheinung, wie man mitbekommt, oder?
Ja, ich gebe auch für das Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies Fake News Kurse, wo wir auch gerade auf das einen großen Fokus legen. Die meisten Leute, die so Fake News Aufklärung anbieten, bieten halt gerade an, dass man halt Instrumente hat, mit denen man das überprüfen kann.
Also Quellenrecherche und so weiter.
Grundsätzlich eine gute Sache. Es ist nicht nur das Internet mit den Algorithmen, die uns nur zuspielen, was uns emotionalisiert, was wir schon immer glauben wollten und geglaubt haben, dass richtig ist, oder auch wovon wir gewusst haben, dass es schon immer hundertprozentig falsch sein musste, sondern auch das Internet hat auch die Lösung dazu. Aber da sind wir uns halt ein bisschen selber im Weg, weil wir sollten eigentlich nicht nur Sachen überprüfen, um irgendwem anderen eins auszuwischen, weil wir ja eh recht haben, sondern eigentlich müssten wir Sachen überprüfen, die wir selbst glauben wollen. Und das heißt, dass wir dann in den Kursen auch sehr viel Wert auf das legen, nicht nur zu erklären, was denn so ein Bias, eine Voreingenommenheit ist, sondern wir stellen das auch ein bisschen auf die Probe. Und da gab es bei Roboter und Senf im Grazer Literaturhaus einmal das wunderbare Spiel Merkel, Marx, Mussolini, wo die Mitspieler die Zitate zuordnen mussten. Und natürlich sind die so ausgesucht, dass es nahezu unmöglich ist und dass man sich nur vertun kann. Und das ist der Moment, wo unsere Workshop-Teilnehmer ihren eigenen Bias fühlen. Wir wissen nicht, wie nachhaltig das ist, aber es ist wichtig, dass man mal erkennt, dass es so ist. Denn immer wenn wir den Bias erklären, sitzen alle drinnen und lächeln und nicken und jeder denkt sich, alle außer mir.
Aber zurück zum Buch Mondkälber, da kommt ja dieser Moment zum ersten Mal so richtig zu tragen, wo eben diese beiden Monde auftauchen. Der eine ist sogar blau, so glaube ich, wenn ich mich zurecht erinnere. Auf jeden Fall sind diese beiden Monde plötzlich präsent und zwei Monde, aha, seit wann haben wir zwei Monde? Und da beginnt sich auch so ein wenig die Meinung zu spalten, selbst unter den Freunden, also sowohl Irine wie Jewgeni scheiden sich da, wenn es darum geht, gibt es tatsächlich jetzt zwei Monde am Himmel oder nicht?
Ja, und die machen das genauso wie wir. Sie entscheiden das impulsiv. Und der ist ja nur am Anfang blau, er hat dann teilweise ja auch andere Farben.
Er wechselt, ja.
Das macht ja unser Mond auch. Unser Mond hat ja auch irgendwie immer ein anderes Game am Laufen quasi. Ja, soll ich das mal vorlesen, dass wo der zweite Mond auftaucht? Lebensfreude. Es war um die Zeit herum, als Mona mir aus dem Weg ging und ich auch sonst kaum mit einem Menschen Umgang pflegte. Ohne dies schien meine Existenzberechtigung in jener Zeit darauf zusammengeschrumpft zu sein, einer beliebigen Anforderung Jewgenis und Irinas Genüge zu tun, selbst wenn mir niemals klar war, welche das sein sollte. So ließ ich mich leicht hinreißen, zu ihrer ständigen Begleitung zu werden, mich um Oskar, den Kater und das eine oder andere Element des Hauses zu kümmern, um nur manchmal wie aus einer Trance aufzuwachen und um mich zu wundern, weswegen ich in den befederten Staubwedel führte. An einem kühlen, frühen Herbstabend, dessen Kälte die klirrende, schabende Schärfe des Winters innehatte, riss mich ein lautes Lachen aus diesem betäubten Zustand. Zwar hatte Irina die schlechte Angewohnheit, plötzlich grundlos laut aufzulachen, doch dieses Lachen an diesem schneidenden Abend gehörte nicht dazu. Die Kälte blieb mir so gut in Erinnerung, da Irina ohne einen Mantel anzuziehen sich zur Vordertür hinauswarf und Jewgeni und ich ebenfalls ohne eine weitere schützende Schicht Stoffes einfach folgten. So standen wir zu dritt mit offenen Schnürsenkeln. Sie hatte einen zweiten Mond am Firmament entdeckt und wir starrten das Gebilde an, das unseren bekannten blassgelben Begleiter in leuchtendem Blau zu spiegeln schien. Es lief ein Schiff aus, hoch über dem Horizont. So starrten wir. Jewgeni hielt den zweiten Mond für eine Illusion. Doch Irina war überzeugt, dass es sich um einen echten Mond handelte, der nun freundlich in unseren Orbit gezogen worden war. Höchstens ein kosmischer Eisklotz, gestand Jewgeni nach einigen Wochen, aber vermutlich meinte er es nicht so. Schon bald würde man bemerken, dass dieser Mond nicht echt war. Sie wusste genau, was ich von diesen Spinnergeschichten hielt und dass ich von ihr erwartete, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich verziehe ihr dennoch, dass sie diese Mondgeschichte, die durch die Zeitungen geisterte, einfach so glaubte und ich war zu müde zum Streiten. So einfach verhält sich die Sache nicht. Anmerkung Dr. Weintraub. An diesem Abend wurden wir nicht mit unserem schmerzenden Nacken, wie man es erwarten würde, von Oskars gequält hungriger Stimme ins Haus zurückgerufen, sondern vielmehr getrieben von drei Schüssen, die, wie wir später erfuhren, zu drei Toten geführt hatten. Doch konnten wir uns keinen Reim darauf machen, was es gewesen sein mochte, dass jene drei, die Frau eines Bankiers, ein Theaterdirektor, dessen Tod das einzige Drama war, das sein Theater erlebte, und einen Totengräber miteinander verband. Das führte dazu, dass die Toten länger als der Gewohnheit geschuldet nicht beerdigt wurden.
Und wieder ist Dr. Weintraub ins Spiel gekommen und er sagt ja auch mal später in Bezug auf diesen beiden Monde, dass es eigentlich völlig egal ist, ob man daran glaubt, ob es zwei sind oder bloß einer. Sie haben Einfluss auf uns, sie wirken auf uns. Und man hat das Gefühl, mit dem Erscheinen dieser beiden Monde oder auch nur einem und einem Fake-Mond, beginnt so eine Spirale sich aufzudrehen und die Geschehnisse werden irgendwie immer skurriler und immer schräger, so als würden wirklich diese Monde jeder für sich so einen speziellen Einfluss, gezeitenmäßig oder wie auch immer, auf die Gesellschaft, auf diese fiktive Stadt, auf die Menschheit dort einnehmen, oder?
Ja, aber das ist eben auch so eine Sache mit, wenn ich daran glaube, dass das Einfluss auf mich hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Journalist bin und mir denke, jetzt müssen Dinge in Bewegung gesetzt werden, und ich denke mir, ach, das wäre doch eine Idee, wenn ich anfange, Leute zu erschießen, damit sich irgendwo jemand beginnt aufzulehnen. Himmel, gib mir ein Zeichen. Und da ist dann zweiter Mond. Das wäre wie ein Anstoß zum Handeln. Und er handelt dann ja auch. Und naja, das läuft nicht ganz in die Richtung, wie er sich das halt auch vorstellt.
Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wie gieße ich da meine Blumen, wenn es plötzlich zwei Mondkalender gibt?
Das ist eine exzellente Frage. Ich würde mir auch die Haare einfach gar nicht mehr schneiden lassen.
Es ist immer Löwe dann, sozusagen.
Ja.
Aber zurück zu unserem Buch wieder. Die drei wohnen mehr oder weniger gemeinsam in einem Haus mit Oskar, der Kater, der ja auch eine sehr wichtige Rolle hat, und einem Schatten. Den kann man dann später oder den können die Leute dann selber nachforschen, was mit Schatten gemeint ist. Und ich habe so ein bisschen dieses Haus war für mich auch so spannend. An einer Stelle wird sogar gesagt, das Haus ist wie Theater. Der Ich-Erzähler nennt es wie Theater. Und tatsächlich erscheint das Haus wie eine sich ständig wechselnde Kulisse für die Befindlichkeiten und die Launen, die diese beiden gerade so ausleben, Irina und Jewgeni.
Ja, ich habe was übrig für so Häuser, die nicht all ihre Geheimnisse gleich verraten. Es gibt viele solcher Häuser in der Welt. Man kommt nicht immer ganz hinein. Ich habe das ein bisschen hergenommen, um ein Ambiente zu bauen, dass man weiß, okay, das kann sehr heimelig sein. Mit so Holzböden und schweren Vorhängen. Das kann auch ganz schön gruselig sein. Und da zwischen diesen beiden Dingen bewegen wir uns.
Aber wie ist das so mit dieser Kulisse, mit diesem Theater? Es wird ja auch tatsächlich auch einmal Theater gespielt, aber das ist nicht das Einzige, das Irina und Jewgeni darin veranstalten.
Nein, also die machen in diesem Haus alle möglichen Sachen, treffen mit Revolutionären, Theaterproben, irgendwelche Stücke schreiben, Sachen ausdiskutieren oder halt auch Kunstausstellungen.
Kunstausstellung ist, glaube ich, ein so ein Stichwort, weil auch eine sehr skurrile Sache ist Irinas Karriere als Bildhauerin.
Oh ja. gut. Ich lese jetzt einfach wieder mal ein Stück.
Genau.
Und dann entscheiden wir, ob wir den Lesern sagen, wie sie ihre Statuen erschafft.
Verstehe.
Eine Ausstellung. Jeder wusste, dass die Stadt starb, lange bevor es zu sehen war. So wie Obst erst an der Schale die Form des Korbes verinnerlicht, am Gittermuster entlang weich und süß wird, einsinkt und mit dem Zucker aus Verwesung und Tod die Fliegen lockt. Fundamente sanken langsam in die Katakomben hinab, Unkraut streckte sich zwischen den Pflastersteinen der Sonne entgegen. Die süßlich schwere Luft machte uns träge, der Sommer hatte seinen Höhepunkt überschritten. Die Wespen klebten an den Rändern unserer Champagnergläser. Wir hatten endlich aufgehört, Pestschnäbel zu tragen. Irina hatte zur Ausstellung geladen. Sie würde ihre erste Skulptur präsentieren, ohne jemals zuvor ein bildendes künstlerisches Werk erschaffen zu haben. Doch sie kamen, die Kunstkritiker, die Presseschakale, die Damen der Nachbarschaft. Durch die Schakale musste man den Eindruck haben, dass es nicht Irinas Präsentation sei, zu der sie gekommen waren, sondern dass sie eher von Jewgeni erfahren wollten, ob er vorhabe, eine Flagge zu hissen im kommenden Unfrieden, der in der Stadt drohte. Jewgeni gab politische Phrasen von sich, wie er sie bei denselben Presseschakalen gelesen hatte, während alle anderen dem Diktat von Bauch und Genitalien frönten, fraßen und flirteten. Auch Mona hatte sich eingefunden, zu meiner Überraschung mit ihrer Mutter, die mir vage bekannt vorkam und die Mona bei ihrem Zweitnamen Poema nannte. Es passte überhaupt nicht zu ihr. Ihre Mutter erinnerte mich an eine Birne. Ihr Körper eine Birne, ihr Kopf eine Birne, ihre Beine zwei Birnen mit Stiel nach unten, Brüste, Arme, alles an Birnen. Sie kam mir auf eine unangenehme Art bekannt vor. Die Skulptur thronte mit einem weißen Tuch verhüllt von einer kleinen Säule, auf der sonst eine Vase verstaubte. Irina hatte sich naturgemäß Zeit gelassen, der Gesellschaft beizuwohnen, damit niemand ihren Auftritt verpasste. Sie trug einen japanischen Kimono, den sie so um sich gewickelt hatte, dass er wie eine Art Atelierschürze wirkte, staubig und abgerieben. Dabei hatte sie den Mantel doch gerade erst gekauft, ihn mir stolz präsentiert, während sie ihn aus dem Papier auspackte. In Sachen Bildhauerei wusste ich gar nicht, wo in diesem verwirrenden Haus sich ein Atelier befinden mochte. Zudem hatte ich keine Erinnerung, jemals die ungleichmäßigen und störenden Geräusche von Hammer und Meißel wahrgenommen zu haben. Aber die Müdigkeit, die ich mit mir herumtrug, könnte die Erinnerung daran auch geraubt haben. Irina kam bloßfüßig die Holztreppe herunter und augenblicklich verstummten die Gespräche. Als sei dies das Gewöhnlichste auf der Welt, hielt sie jedoch keine Sekunde inne, sondern steuerte auf die Skulptur zu, warf mit einem Schwung das weiße Tuch zurück und schritt, ohne ihren Kurs zu ändern, gerade weiter zum Buffet, wo Eclairs, kandierte Ananas und schwerer Rotwein warteten. Konzentriert auf die Ananas, als ginge sie das in Wahrheit alles gar nichts an, stand sie da, während die Gäste näher an ihre Skulptur heranschlichen und unter A und O rufen, einen marmornen Kirschzweig umkreisten, der sich an das letzte Blatt der letzten Blüte klammerte. Ein zartes Zweiglein mit nur einem einzelnen dünnen Blütenblatt darauf. Plötzlich strömten sie alle auf Irina zu, um ihr zu schmeicheln und zu gratulieren. Minutenlang wurde ich in unablässiger Art von tablettweise Schrimps verfolgt. Irina zitterte den ganzen Abend vor Glück und strahlte erlöst wieder auf, als sei die dunkle Wolke, die ihr seit dem Tod des indischen Jungen folgte, verpufft. Eine kleine, doch dichte Menschentraube rund um Irina, als auch um den Zweig, würde in den nächsten Stunden verhindern, dass ich ihr weder gratulieren noch die Skulptur begutachten konnte. Ein Mann in albernen Stiefeln, der ihr, wie man an ihrem Lachen erkennen konnte, ohne Unterlass schmeichelte, hatte sich neben sie gestellt, als sei dies sein Platz, und flüsterte ihr zwischen den Gratulanten stets ins Ohr. Sie gab lachend einer Zeitung ein Interview, als ein Großteil der Besucher sich satt gesehen hatte. Und nun war meine Gelegenheit gekommen, den Zweig zu umschleichen. So etwas Zartes aus Stein hatte ich wahrhaft noch nie zu Gesicht bekommen. Man konnte fast glauben, dass der Schein der Lichter durch das steinerne Blatt hindurch schimmerte.
An dieser Stelle, glaube ich, ist es endlich an der Zeit, dass wir Dr. Weintraub jetzt kurz einmal erklären, weil immer wieder taucht er auf mit diesen Anmerkungen. Welche Funktion hat jetzt Dr. Weintraub in diesem Buch?
nachdem unsere Hauptfigur sehr mit dieser ganzen Mondgeschichte hadert, empfiehlt ihm Dr. Weintraub, schreiben Sie doch mal Tagebuch. Und man weiß, dass das eine therapeutische Wirkung haben kann. Und er empfiehlt ihm sowas auf die Art wie, nimm ein Fußbad, setz dich in die Badewanne, an die Vogeltränke, an den Springbrunnen, an die Wasserkunst, an den Tugendbrunnen, an einen Steg. Und bloß nicht an einen Schreibtisch. Es ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Mhm.
Zugleich scheint mir aber Dr. Weintraub trotzdem so die Stimme der Vernunft zu sein oder die Stimme der Wissenschaft in dieser ganzen fantastischen Welt.
Zumindest kommentiert Dr. Weintraub dann das Aufgeschriebene und das immer in dem Duktus, ich weiß nicht Dinge, ich weiß Dinge besser. Mhm. Und wir kennen auch das aus Diskussionen aus dem Internet, wo immer irgendwer auftaucht, der nicht einfach Bescheid weiß, sondern der alles besser weiß. Und ich wollte so eine Figur auch drinnen haben. Und es hat sich einfach angeboten, dass eben der Arzt des beobachteten Subjektes das durchkommentiert, was da passiert und nicht passiert. Und da muss man halt auch sagen, dass wir auch nicht sagen können, ob jetzt Dr. Weintraub so hundertprozentig verlässlich ist. Weil nur weil Leute behaupten, dass sie Dinge besser wissen, heißt das nicht, dass sie es tatsächlich tun.
Das stimmt, aber er stellt sehr schöne Diagnosen, finde ich.
Ja.
Mhm. Eine Figur möchte ich auch noch erwähnen, oder über die möchte ich mit dir reden, nämlich Mona, die später auch noch einen zweiten Namen bekommt, nämlich Imotschka. Und sie repräsentiert eigentlich das, was wir ja auch aktuell ganz oft beobachten können, nämlich je mehr Gefühle man hat, je mehr Betroffenheit man hat, umso mehr ist man im Recht.
Ja, und das ist sehr schwer für die anderen Figuren auch. Aber Mona kriegt diese Gefühle zum großen Teil natürlich auch aufgrund dessen, dass sie merkt, mir entgleitet da jemand. Ich verliere da den Kontakt zu jemandem. Das ist eine Person, die nicht mit mir sprechen will und die irgendwie abdriftet in irgendwelche nicht realen Szenarien. Und dann kommt aber auch diese Gefühlsebene dazu. Und das ist was, was wir als Menschen ganz, ganz stark machen. Es ist nämlich nicht so, dass wir aufgeregt werden oder verletzt werden von den anderen, von den Worten anderer Menschen, weil Worte das in sich tragen. Das passiert nur, wenn wir unser Gegenüber ernst nehmen. Und wenn wir aber aufhören, unser Gegenüber ernst zu nehmen, dann ist das für das Gegenüber auch ein harter Bruch.
Ich finde das interessant, weil für mich war gerade die Figur der Imotschka dann eigentlich sehr nervig. Also sie war mir nicht sympathisch, aber so wie du das jetzt beschreibst, war sie eigentlich, wenn man so will, eine der wenigen wirklich menschlichen Figuren in dem Buch.
Es ist halt so, dass die wirklich menschlichen Figuren oft aus der Perspektive von jemandem, der in etwas abgleitet, was nicht mehr real ist, einfach nur wirklich nervig sind, weil man sich denkt, na, aber ich habe doch recht, wieso hast du da so viele Feels, was ist los mit dir, lass mich doch in Ruhe. Ja, und das kann Mona halt auch nicht.
Das stimmt. Was mir gerade so gegen Ende des Buches immer deutlicher geworden ist, und ich hoffe, das geht auch den Leser und Leserinnen so, trotz dieser ganzen surrealen, fantastischen Bilder und Episoden, die du da erzählst, die du da aneinander reißt, die sich aufspiralisieren und die immer schräger werden, verhandelst du eigentlich ganz viele aktuelle Krisenprobleme, mit der wir als Gesellschaft zu kämpfen haben. Es kommt die Seuche vor beispielsweise, als Rückblick auf die Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt. Es bricht ein Krieg aus. Also alles Dinge, und auch die Umwelt leidet in gewisser Weise, also alles Dinge, die uns aktuell beschäftigen, oder?
Ja, ich glaube auch, ich habe manchmal, wie viele von uns das tun, therapiere ich mich natürlich auch mit dem Schreiben selber, so wie die Hauptfigur. Und dazu, nun ja, was soll ich sagen, habe ich ein Fußbad genommen, mich in die Badewanne gesetzt und an die Vogeltränke und den Springbrunnen, an die Wasserkunst und den Tugendbrunnen und an einen Steg.
Aber das heißt, diese fantastischen Bilder helfen dir, über so etwas überhaupt zu reden?
Ja, schon. Vor allem hilft es mir, ein bisschen Distanz zu bekommen. Ich kann natürlich Dinge, wo ich geschafft habe, emotive Bilder zu erwecken, danach mit dieser künstlerischen Distanz auch kognitiv leichter angehen und verarbeiten. Und dann landet man halt wieder bei den Fake News und der Wissenschaft und dem ständigen Fußnotenrüsseln und der dauernden Skepsis. Und hat manchmal natürlich auch Angst, dass man sich da verliert. Weil das, was man natürlich noch gerade bei diesen Fake-News-Kursen merkt, ist, wenn man Leuten sagt, bleiben Sie skeptisch, denkt sich gerade jeder Verschwörungstheoretiker, oh super, niemand ist so skeptisch wie ich. Mhm. Exzellent, check, haben wir abgehakt, großartig. Und so einfach ist es dann halt nicht. Mhm.
Das Cover, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall auch separat erwähnen, denn mit dem hat er sich, da hat es ganz was Besonderes auf sich, oder?
Ja, dieses, also Bilder aus dieser Bilderserie verfolgen mich schon ein bisschen seit Jahren. Und die tauchen halt dann im Internet hin und wieder so auf, aber ohne Quellenangabe, wie das im Netz halt so ist.
Aber du weißt, von wem die Bilder sind.
Ja, aber das war noch bevor Google Lens und Google Reverse Image Research groß geworden sind. Ich habe es rausgefunden, weil mir ein kleines Kunst- und Fotografieheftchen auf einem Flohmarkt untergekommen ist, wo diese Bilderserie drin war und sie ist von 1921 von Franz Fiedler, Narre Tod, mein Spielgesell. Und ich fand es einfach so wunderbar, dass da diese zwei fröhlichen Figuren mit diesem ganz schrecklich morbiden Bild sind. Und ich finde, dass das sehr viel Zeitgeistiges, was wir gerade haben, ausdrückt. Mhm. Wir leben auf 180, wir verfallen in Lachen über die bittersten Dinge und am Ende sterben wir. Mhm. Das ist so eine Tatsache. Und wir stolpern durch das Leben, als ob wir es nicht bemerken würden.
Ich war versucht, auch immer Irina ein bisschen zu erkennen in dem Cover.
Ja.
Könnte sein.
Könnte sein.
Oder auch nicht. Du hast mir im Vorfeld zu unserem Gespräch auch noch verraten, dass parallel zu diesem Roman Mondkälber auch noch ein zweites Buch erschienen ist. Auch das sollten wir kurz erwähnen. Und zwar, ich bin eine Hengstin.
Erzähl Nein, mir. Das ist nicht der
Titel. Ah, das ist nicht der Titel, verstehe. Oh, aber das wäre ein schöner Titel.
Ja.
Und Untertitel wäre dann politische Korrektheit, Wunschdenken und Wissenschaft.
Ich glaube, hätten wir es die Hengstin genannt, dann würden wir Gelder zahlen müssen an Jennifer Rostock. Aber es ist so, dass wir Jennifer Rostock unter anderem auch zitieren. Wir haben, also ich habe mir in den letzten Jahren öfter mal das Weltbild gebrochen. Einmal bei Kriegsausbruch, ich habe mir gedacht, Putin tut das nicht, das tut er doch nicht. Nie im Leben tut er das. Und dann hat er das getan. Und ich habe mir dann seine alten Reden angehört und habe festgestellt, ich hätte es wissen können, ich hätte es wissen müssen, es war alles da, es war alles drin, ich wollte es noch nicht wahrhaben. Das Zweite, worin ich mir das Weltbild gebrochen habe, ist, wir alle kennen so Phrasen wie Sprache ist ein Abbild der Welt, Sprache spiegelt die Gesellschaft, Sprache ist Macht. Und wir glauben dann, dass wir unser Sprechen danach ausrichten müssen. Und diese Parolen, und das sind ja Parolen, das sind ja quasi Werbeslogans, fallen sehr viel in den Gender Studies. Aber irgendwie haben da total viele Dinge nicht zusammengepasst mit dem, was ich an der Linguistik gelernt habe. Und irgendwann habe ich dann angefangen, eben gemeinsam mit dem Kollegen die Diskrepanzen zu suchen und wir haben ganz viel in Fußnoten gerüstelt und verfolgen die Ursprünge dieser Thesen zurück bis 1880 und haben festgestellt, dass all diese Slogans leider nicht zutreffen, dass Sprache nicht diese unendliche Macht hat. Aber das, was wir auch gelernt haben, ist, wenn wir Sprache ernst nehmen, dann nur, weil wir unser Gegenüber ernst nehmen und sonst nicht, dass der Zusammenhang zwischen Form und Inhalt arbiträr ist. Wir haben auch festgestellt, dass Sprache nicht das Denken lenkt, weil wir halt nicht in Sprache denken, sondern manche Menschen in Bildern, in Konzepten, in allem Möglichen. Es gibt so viele Arten, da draußen zu denken, wie es Menschen gibt.
Wir haben jetzt auf jeden Fall darüber geredet, Mondkälber. Der Roman, der bei Septime erschienen ist, und das zweite Buch, ich muss jetzt nochmal auf den Schummler schauen, Politische Korrektheit, Wunschdenken und Wissenschaft, beide aktuell von dir erschienen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Cordula Simon, für das Gespräch, für die Zeit hier bei Literadio, und ich bin schon gespannt, welche Bilder du als nächstes aufmachst, um dich selbst zu therapieren. Vielen Dank.
Ich danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.